Machen wir weiter mit unserer dritten Stunde heute. Und wiederum ist das ein Weihnachtsgeschenk. Ha? Ja. War das ein Handschuhtrockner oder was? Ja, nicht schlecht, gell? Weiß ich, das einfacher Föhn mit einem Handschuh oder wie? Kannst du es mal vorführen? Ach so, und sind da Löcher drinnen oder was?
Genau, das sind die Löcher drin. Und hier wird dann der Föhn angeschlossen und dann können wir so durchföhnen.
Das ist gewaltig. Ja, nicht schlecht. Okay, dann machen wir weiter. Wiederum, ich möchte noch beten miteinander. Lieber Vater, hab Dank wiederum für deine Gegenwart. Danke für die Kraft des Heiligen Geistes. Und Herr, vielleicht ist der ein oder andere unter uns etwas verwirrt darüber oder unsicher. So bete ich, dass du uns deinen Geist der Weisheit gibst, um die Dinge recht einzuordnen und zu verstehen zu lernen. Und vor allem, dass wir einfach mit dir leben lernen. Und darüber, Herr, möchtest du uns jetzt einige Dinge sagen aus deinem Wort. Mögen wir offen sein, von dir zu lernen. Amen. Ja, bitte schlagt auf Lukas Kapitel 24. Lukas 24, das ist auch in diesen 40 Tagen zwischen Ostersonntag und Christi Himmelfahrt. Das sind die zwei Jünger, die nach Emmaus unterwegs sind. Und Jesus, als der Auferstandene, geht mit ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Und ich lese da ein paar Verse vor und dann steige ich ein. Lukas 24, 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag, das ist der Ostersonntag, nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien, das sind 11 Kilometer, von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Ja, bist du der Einzige, der in Jerusalem wohnt und nicht weiß, was dort geschehen ist an diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Ja, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und die Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, hat sich auch nicht geändert, die ihn am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engel gesehen hatten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und im Herzen so träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Er stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist Abend und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hin und er blieb bei ihnen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf zur gleichen Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück, und dort fanden sie die 11 anderen und so weiter. Diese zwei Jünger, die nach Emmaus am Ostersonntag unterwegs waren, waren keine ungläubigen Menschen, sie waren gläubige Juden. Sie glaubten auch an Jesus. Wir glaubten, dass er derjenige sei, der Israel erlöst. Und am dritten Tag gingen sie weg von Jerusalem. Am Ostersonntag gingen sie weg. Zwei Tage davor haben sie gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde, wie er ins Grab gelegt wurde. Und am dritten Tag gingen sie weg. Das ist eigentlich interessant, weil was hätten sie tun sollen am dritten Tag? Jesus hat nämlich ein paar Mal gesagt, dass er gekreuzigt werden wird, das hat er seinen Jüngern gesagt, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Also was hätten die Jünger tun sollen? Die hätten Blumen kaufen sollen und sie hätten dann im Spalier stehen sollen vorm Grab am Ostermorgen und Jesus erwarten: Willkommen. Du hast es uns ja gesagt. Aber stattdessen gingen diese Jünger weg von Jerusalem nach Emmaus. Und während sie da gingen, kam Jesus dazu, der Auferstandene, und wanderte mit ihnen ein paar Kilometer. Und da hast du dir jemals gedacht, ich schon, wenn doch Jesus jetzt neben mir gehen würde. Das wär's. Wenn er jetzt sichtbar, tastbar, hörbar neben mir da gehen würde, das würde mein ganzes Leben tatsächlich verändern. Nun, diese zwei Männer erlebten genau das. Jesus ging neben ihnen in seinem Auferstehungsleib, antastbar, hörbar. Aber es hat ihr Leben nicht verändert. Es war der größte Tag der ganzen Schöpfung. Jesus ist der erste Auferstandene von den Toten. Man sagt ja oft, da ist noch niemand zurückgekommen von den Toten. Das stimmt nicht. Jesus ist zurückgekommen. Er ist zurückgekommen von den Toten, er hat den Tod überwunden und die Empfänger seines Lebens erkennen ihn gar nicht. Sie reden mit Jesus von Angesicht zu Angesicht und haben keine Ahnung. Ja?
Das heißt, Jesus hat jetzt ganz anders ausgesehen wie vorher.
Wo steht das?
Frage ich.
Weil du gesagt hast, es heißt. Ja, und warum nicht?
Also ich stelle mir vor, wenn er gleich ausgesehen hätte wie vorher, dann hätten sie es ja gleich erkannt. Würde ich jetzt mal mit meinem Denken.
Kann sein.
Und ich glaube, die Frau oder das war, die haben ja Jesus auch nicht gleich erkannt. Die haben ja gedacht, es wäre der Gerber.
Genau.
Also von daher ist eigentlich so, wenn Jesus anders ausgesehen hat wie vorher.
Zu dem Thema kommen wir noch. Das ist eine berechtigte Frage. Aber weißt, mir geht es jetzt um ein bisschen was anderes, und zwar die Gegenwart Jesu hat ihr Leben in dem Moment nicht beeinflusst. Sie gingen trotzdem weiter von Jerusalem weg. Und sie sagen sogar zu Jesus: Bist du der Einzige, der nicht weiß, was passiert ist? Sie sagen: Hast du keine Ahnung? Und wir lesen auch, sie waren niedergeschlagen, es ging ihnen nicht gut. Aber die Gegenwart, nur dass Jesus gegenwärtig war, das war er ja. Diese Gegenwart an sich hat ihr Leben noch nicht verändert. Sie gingen weiter in die falsche Richtung. Und wisst ihr was, es kann sein, Jesus hat versprochen, auch hier gegenwärtig zu sein. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Aber nur die Tatsache, dass Jesus gegenwärtig ist, muss dein Leben nicht beeinflussen. So wie bei ihnen, dass sie nicht erkannt haben, das ist ein Thema, aber die Tatsache, dass er gegenwärtig war, hat ihr Leben noch nicht beeinflusst. Und darum, manchmal denken wir, ja, wenn Jesus da wäre, ja, er ist da, aber es hat unser Leben noch nicht beeinflusst. Und manchmal sagen wir, Gesundheit, manchmal sagen wir zu Jesus, so wie diese Jünger, sie sagten zu ihm, wir haben gehofft, hast du keine Ahnung, was geschehen ist? Mir geht es manchmal auch gleich, wo ich denke, Herr, hast du keine Ahnung, wie es mir geht? Viele Menschen sagen, Herr, ich tue mich schwer finanziell, hast du keine Ahnung? Siehst du nicht meine Gesundheit, wie schlecht es darum steht? Weißt du das nicht? Schau mal mein Eheleben an, es ist eine Katastrophe. Siehst du das nicht? Kennst du nicht meine Probleme? Und es geht uns so wie diesen beiden Emmaus-Jünger, die niedergeschlagen bleiben, obwohl Jesus da ist. Und die Tatsache, dass Jesus auferstanden ist, übrigens, ist der Schlüssel zu allem, was wir glauben. Schlag mal auf 1. Korinther 15, bitte. 1. Korinther 15 und Vers 14. Da lesen wir, wenn aber Jesus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber euch auch euer Glaube. Ich möchte euch jetzt hier was sagen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist und heute lebt, dann ist meine Predigt diesen Morgen völlig inhaltslos. Und dein Glaube auch. Das ist der Schlüssel. Vers 15, nicht nur das. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, ihr seid noch in euren Sünden. Also sind auch die, die in Christus gestorben sind, verloren gegangen. Und dann sagt er, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft hätten, so wären wir die elendsten von allen Menschen. Wisst ihr was, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist meine Predigt nicht nur inhaltslos, sondern dann bin ich ein Lügner. Dann bin ich der größte Lügner. Auf der ganzen Welt erzähle ich nur Lügen, dass Jesus lebt. Denn seht ihr, wenn er auferstanden ist, dann lebt er ja heute. Und ich treffe immer wieder Christen, die glauben zwar an Ostersonntag, die sagen, ja, Auferstehung Jesu, aber sie glauben nicht, dass Jesus heute lebt. Und das ist der Schlüssel zu allem, was wir glauben als Christen. Und wenn wir erkennen, dass Christus tatsächlich lebt, dann wird alles anders. Das endet unser Leben. Seht ihr, ich möchte es euch so sagen, wenn Jesus heute hier ist, ich zeige dir den Unterschied, oder wenn er nicht hier ist. Zum Beispiel, du sagst, ich habe solche Angst vor der Zukunft. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Womöglich gehe ich drauf dabei, ich werde sterben. Jetzt, wenn du glaubst, dass Jesus hier ist und in dir lebt, näher kann er nicht sein, wenn er in dir lebt und du sagst dann, Herr, wir haben solche Angst vor der Zukunft, dann sagt Jesus eigentlich nicht, denn ich bin der Herr der Zukunft. Aber wir haben solche, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Jesus sagt, ich weiß genau, was ich tue. Herr, wir werden draufgehen, wir werden sterben. Und Jesus sagt, nein, wir werden auferstehen, ich bin auferstanden. Seht ihr, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Ob du glaubst, dass Jesus lebt oder ob du glaubst, dass Jesus tot ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, für einen toten Gott könnte ich mich nicht begeistern. Ich würde nicht hier stehen und das tun, was ich tue, hätte ich nicht erlebt in meinem Leben und geglaubt, dass Jesus tatsächlich lebt. Ich sage das oft ein bisschen so, aber ich sage manchmal den Leuten, mach deine Übung. Wenn du Christ bist, wenn du glaubst, dass Jesus lebt, dann darf ich dir versichern, er wohnt in dir. Paulus hat gesagt, ich bin gekreuzigt mit Christus und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er lebt da drinnen. Das heißt, du bist nicht alleine, du bist mindestens zu zweit. Außer du bist schwanger, dann bist du zu dritt, da ist noch jemand drinnen. Aber wenn du Christ bist, bist du zu zweit. Und man soll das üben. Man kann zum Beispiel, du kannst sagen, jetzt in 20 Minuten gehen wir essen, kannst sagen, ich stehe auf und ich gehe essen. Dann lebst du eigentlich eine Lüge. Denn die Wahrheit ist, Herr Jesus, wir stehen auf und wir gehen essen. Sieh, das klingt komisch, aber das ist Realität. Wenn du sagst, ich steige in mein Auto und ich fahre nach Koblenz, wenn du Christ bist, ist eigentlich eine Lüge. Die Wahrheit ist, Herr Jesus, wir steigen in unser Auto und wir fahren nach Koblenz. Das ist die Wahrheit. Wisst ihr, warum viele Christen so verwirrt sind? Weil sie andauernd eine Lüge leben. Dann sollten wir nicht überrascht sein, dass wir verwirrt sind. Wenn wir anfangen würden, in der Wahrheit zu leben, das sagt ja der Apostel Johannes in seinen Briefen, lebt in der Wahrheit, wandelt in der Wahrheit, erinnert euch an das, was Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, Christus ist gegenwärtig. Und wenn er gegenwärtig ist, ist er in dir. Und wenn er in dir ist, bist du zu zweit. Und du bist nie mehr allein. Wir sind gemeinsam mit Christus. Wir gehören nicht uns selbst. Wir sind seine geliebten Kinder. Zurück zu unserer Geschichte nach Emmaus. Also die Tatsache, dass Jesus gegenwärtig war, hat ihr Leben noch nicht verändert. Und ich sage jetzt nur, die Tatsache, dass du jetzt hier bist, Christus ist gegenwärtig, das weiß ich. Aber diese Gegenwart muss dich nicht verändern. Dann war noch ein zweites. Jesus war nicht nur gegenwärtig, er hat ihnen sogar vom Alten Testament gepredigt. Wir lesen im Vers 25, und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen so träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Und Vers 27, und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er in allen Schriften das, was ihn betraf. Die hörten die gewaltigste Predigt der Welt. Jesus selbst hat gepredigt vom Alten Testament und hat gezeigt, Moses hat von mir geschrieben, Jesaja hat von mir geschrieben. Aber wisst ihr, was interessant ist? Diese Predigt hat sie auch nicht verändert. Die Bibel zu kennen und Predigten zu hören, verändert unser Leben auch noch nicht. Meine kleine, die 11-jährige Eva, die hat heuer, im 1. Januar 2007, das habe ich ihr nie gesagt, hat sie die Idee gehabt, sie will die ganze Bibel lesen. Da habe ich gedacht, das schafft sie sowieso nie, aber wenn sie es versucht, ist recht. Aber die ist tatsächlich, die ist jetzt beim Johannesevangelium. Und manchmal habe ich sie gefragt, wenn sie so drittes Buch Mose gelesen hat, das ist ein bisschen langweilig, gell? Oder den Jeremia, der hört auch nie auf, gell? Habe ich gesagt, ja, Eva, wie geht's dir da? Sie hat gesagt, verstehe du, Vater, ich verstehe überhaupt nichts. Dann habe ich gesagt, du musst es eh nicht lesen. Dann hat sie gesagt, ich lese es jetzt und wenn ich nichts verstehe. Weißt, nur die Bibel lesen muss unser Leben überhaupt nicht verändern. Das Wort Gottes ist wichtig. Aber die Predigt Jesu alleine, Die Jünger gingen immer noch weiter Richtung Emmaus. Sie gingen immer noch weiter. Das ist ganz interessant zu betrachten. Und schlag mal auf Johannes Kapitel 5, Vers 39. Da sagt Jesus auch etwas Interessantes zu den religiösen Menschen, die die Bibel extrem gut kannten, zu den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Übrigens, da gibt es einen Mann, kennt ihr den Arnold Fruchtenbaum? Habt ihr den Namen schon mal gehört? Ist ein jüdischer, ein messianischer Jude, ein Jude, der an Jesus glaubt, ist ein sehr gebildeter Mann, unterrichtet auch öfter in Fackelträgerzentren. Sein Vater war Rabbiner. Und die Abschlussprüfung seines Vaters, der Rabbiner war, war, durch die 5 Bücher Mose, die Tora, wurde ein Nagel durchgetrieben und er musste sagen können, welcher Buchstabe auf jeder Seite durchtrieben war. So genau kennen sie die Tora. Und wisst ihr, was Jesus zu diesen Menschen sagte? Lesen wir im Johannes 5, Vers 39. Er spricht ja zu diesen Menschen, die die Tora, das Alte Testament, genau kennen. Ihr erforscht die Schriften, Altes Testament, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Wisst ihr, was Jesus sagt? Ihr geht zwar zur Heiligen Schrift, zur Bibel, aber es ist ein Problem, ihr kommt nicht zu mir. Dabei redet ja die Bibel nur von mir, zu mir. Darum sagt Jesus einmal, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nicht zur Bibel, so wichtig die Bibel ist, missversteht mich nicht. Aber Christus ist das Zentrum der Bibel. Und er predigt hier zu diesen zwei Emmaus-Jüngern die größte oder beste Predigt. Ich werde mir ein Video holen, wenn ich mal im Himmel bin, mir die anschauen. Und sie gingen weiter. Es hat sie vielleicht berührt. Und ich sage auch immer Gästen am Dauernhof, kann ich auch hier sagen, es kann sein, dass das, was du hier hörst, dass es dich berührt, anrührt. Aber es kann sein, dass es dich nicht verändert. Nun, was hat diese zwei Emmaus-Jünger bewegt, umzukehren, nach Jerusalem zurückzulaufen? Und wisst ihr, was es war? Lesen wir im Lukas, und das ist der Schlüssel. Lukas Kapitel 24, lesen wir Vers 30. Jesus ging in ihr Haus, sie hatten enge Gemeinschaft miteinander, saßen am selben Tisch oder lagen am Tisch. Vers 30, es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Und hier ist interessant, ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Das heißt, er hatte einen Auferstehungsleib, er musste nicht zu Fuß weggehen, er war einfach weg. Übrigens, manche Leute tun sich schwer damit, das klingt wie Science Fiction. Aber Jesus hatte in seinem Auferstehungsleib wahrscheinlich einfach mehr Dimensionen zur Verfügung als du und ich heute. Wir leben heute in einer dreidimensionalen Welt, eigentlich 3,5, Zeit und Raum. Zeit ist auch eine Dimension, obwohl nur halb, weil Zeit ist nur halb erlebbar. Drei Dimensionen raummäßig, das können wir ausgehen. Ich kann in die Breite gehen, ich kann auch wieder zurückgehen. Ich kann in die Länge gehen, kann auch wieder zurückgehen. Ich kann runtergehen, kann wieder raufgehen. Das sind drei erlebbare Dimensionen, die wir haben. Aber Zeit erlebst du nur in eine Richtung. Wir alle können nur nach morgen leben. Keiner von uns kann nach gestern leben. Und jeder von uns kann sich nur an gestern erinnern und nicht an morgen. Das heißt, Zeit ist nur halb erlebbar für uns. Wenn sich jemand an morgen erinnert, komm zu mir, ich bete für dich. Und was Jesus hier hatte, war ganz einfach mehr als drei Dimensionen. Lass es mich vielleicht so erklären, verwende ich öfter. Aber wir können uns ja nicht mehr vorstellen als drei Dimensionen. Das geht nicht. Die einzigen, die das können, sind Kinder und Mathematiker. Mathematiker leben in viel mehr Dimensionen, aber nicht erlebbar, nur mathematisch. Kinder, bei denen ist auch manchmal, da ist alles möglich. Aber man kann sich weniger Dimensionen vorstellen. Nehmen wir mal an, wir leben in einer zweidimensionalen Welt. Es gibt keine Höhe. Es gibt nur Länge und Breite. Wenn wir in einer zweidimensionalen Welt leben würden, man sieht ja immer eine Dimension weniger, als in der man lebt. Ich sehe euch nur zweidimensional. Nur das Gehirn wandelt es um. Wenn du in einer zweidimensionalen Welt lebst, wo es nur Länge und Breite gibt, gibt es keine Höhe. Angenommen, das ist Frau flach und das ist Herr flach. Und die leben in einer zweidimensionalen Welt. Wenn der Herr flach die Frau flach ansieht, sieht er eigentlich nichts. Weil es gibt ja keine Höhe. Aber, damit es verständlich wird, er sieht einen Strich, ganz einen dünnen Strich, okay? Weil sie ist ja breit und lang, aber keine Höhe, haben keine Figurprobleme. Und der Herr flach schaut die Frau, schaut den Strich seiner Frau flach an. Hinter der Frau flach stehen ihre fünf Kinder. Aber der Herr flach sieht die nicht. Um seine Kinder sehen zu können, muss der Herr flach um die Frau flach herumgehen, dann sieht er sein erstes Kind, zweites, drittes. Und da gibt es noch ein paar andere Menschen und deren Strich sieht er auch, wenn er so herumgeht. Und so leben sie, sie küssen sich, sie lieben sich und so weiter. Jetzt stellt euch vor, der Herr flach könnte aus irgendeinem Grund plötzlich in die dritte Dimension eindringen. Plötzlich hat er die Höhe zur Verfügung und der Herr flach sagt jetzt zu seiner Frau, liebe Frau, du kannst dir gar nicht vorstellen, was um dich herum alles los ist. Da hinten sind Berge unheimlich hoch, um dich herum, da sind tausende Menschen, es ist ein Wahnsinn, was hier los ist. Und die Frau flach schaut ihn an und sagt, ich glaube, du hast deine Sinne verloren, hast durchgedreht, ich rufe den Psychiater an, dir geht's nicht mehr gut. Denn Herr Flach geht es absolut gut, denn geht sogar besser als ihr. Er erlebt drei Dimensionen auf einmal. Das heißt aber nicht, dass er unreal deshalb ist. Er kann immer noch die Frau Flach küssen, kein Problem. Aber er hat eine andere Dimension zur Verfügung. Und seht ihr, ich sage das deshalb, weil der Auferstehungsleib Jesu, das ist nicht unreal. Für mich war früher Himmel, das war so mystisch, unreal, weit weg von der Realität. Aber das ist es nicht. Es ist nur eine andere Dimension. Und Jesus hier, der musste nicht aus der Tür rausgehen, der war einfach weg. Er musste auch bei den Jüngern nicht anklopfen, er stand einfach in ihrer Mitte. Und so war, und das ist aber nur nebenbei, aber worauf ich hier raus will, er hat das Brot geteilt, sie hatten enge Gemeinschaft, vielleicht sahen sie seine Male an seinen Händen vom Kreuz und plötzlich erkannten sie ihn, ihre Augen wurden aufgetan und dann lesen wir Vers 33, zur selben Stunde standen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Was hat ihr Leben geändert? Und wisst ihr, und das ist der Schlüssel, die Intimität, die enge Gemeinschaft mit Jesus. Das hat ihr Leben tatsächlich verändert. Und wisst ihr was? So ist es bis heute geblieben. Die Tatsache, dass Jesus gegenwärtig ist, ändert Menschen noch nicht. Die Tatsache, dass Menschen Predigten hören, von mir aus sogar die Bibel lesen, ändert sie auch noch nicht. Was einen Menschen verändert, ist die intime, persönliche Begegnung mit Jesus Christus, wenn ein Mensch erfüllt wird vom Heiligen Geist. Und Jesus hat immer diese intime Beziehung ermutigt. Erinnert euch an Maria und Martha. Die Martha, das war die dauernd gearbeitet hat. Die hat geputzt, gekocht, geschrubbt, alles Mögliche. Aber sie nahm sich keine Zeit, einfach alleine intim zu sein, nahe zu sein mit Jesus Christus. Die Maria hingegen, Ich war vielleicht faul, weiß es auch nicht. Vielleicht auch nicht. Aber die Maria, das war eher diejenige, die zu den Füßen Jesus saß und von ihm lernte, die ihm zuhörte. Und Jesus sagte, Maria hat das bessere Teil gewählt. Denn ich habe Menschen geschaffen, in enger Verbindung mit mir zu leben. Das ist Christsein. Und ich möchte euch so ermutigen, ihr Bibelschüler, die ihr hier seid ein halbes Jahr. Es kann sein, dass du viel von der Bibel lernst, das ist gut. Aber lerne viel mehr, mit Jesus allein spazieren zu gehen. Allein zu sein mit Jesus. Das wird dein Leben so verändern wie sonst nichts. Ich kenne Menschen, ich kenne Theologen, die kennen die Bibel extrem gut. Aber ihr Leben ist nicht verändert. Die Bibel kennen bedeutet nicht unbedingt mit Jesus leben. Und dann kenne ich Menschen, das sind sehr einfache Menschen, die lesen nicht unbedingt viel, aber die haben eins gelernt, mit Jesus zu leben. Und da merkt man, man spürt es, die leben mit Jesus. Noch eine Geschichte, die ich oft erzähle, aber geht zu Johannes Kapitel 11. Johannes Kapitel 11. Da geht es eben über Maria und Martha. Und da lesen wir im Vers 20. Erinnert euch, die hatten doch einen Bruder, die zwei, der Lazarus. Aber er ist früh gestorben. Und die drei waren spezielle Freunde von Jesus. Mit denen hatte er engen Kontakt. Und dann lesen wir im Vers 20, Lazarus wurde schwer krank und dann ist er gestorben. Vers 20, Johannes Kapitel 11, Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß zu Hause. Das ist wieder typisch, gell? Eine geht, eine sitzt. 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und hier ist etwas ganz Typisches, das ich immer wieder erlebe unter uns Christen, nämlich viele leben mit einem Jesus der Vergangenheit oder sie leben mit einem Jesus der Zukunft. Typisch, die Martha sagt hier zu Jesus im Vers 21, wenn du hier gewesen wärest. Ja, Jesus, du bist zu spät gekommen. Aber wenn du ein paar Tage früher da gewesen wärst, da hättest du etwas tun können. Hier lebt sie mit einem Jesus der Vergangenheit. Und dann interessanterweise sagt Jesus, er wird auferstehen. Und dann sagt die Martha in Vers 24, Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Das ist Zukunft. Ja, Herr Jesus, einmal, wenn du zurückkommst auf diese Erde, wenn du alles neu machst, dann wird Lazarus auch mit dir auferstehen, das glaube ich. Jetzt lebt sie mit einem Jesus der Zukunft. Und wisst ihr, was Martha nicht tut? Sie lebt nicht mit einem Jesus der Gegenwart. Ich treffe immer wieder Leute, Christen auch, die erzählen dir von ihrer Bekehrung, von Dingen, die sie einmal erlebt haben. Ist ja auch wunderbar. Aber daran halten sie fest. Sie leben mit einem Jesus der Vergangenheit. Dann treffe ich andere, die reden nur davon, dass Jesus einmal wiederkommt und all die Zeichen der Zeit und bald kommt er wieder. Sie leben mit einem Jesus der Zukunft. Aber ein Problem, sie leben nicht mit dem gegenwärtigen Christus heute. Sie rechnen heute nicht mit ihm. Und Jesus sagt zu Martha, Martha, ich war nicht die Auferstehung und das Leben. Ich werde nicht einmal die Auferstehung und das Leben sein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin es, gegenwärtig, hier und jetzt. Und wenn uns eines Not tut, Freunde, ist zu erkennen, dass Jesus heute lebt. Als letztes noch, geht zur Apostelgeschichte 1, Vers 3. Habe ich gerade jetzt unterrichtet, wie gesagt, das wurde mir wieder neu ins Auge gestochen. Und zwar in Apostelgeschichte 1, Vers 3, da geht der auferstandene Jesus mit seinen Aposteln und er sagt, lesen wir hier, diesen, den Jüngern, hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Und was mir hier aufgefallen ist, er steht hier in vielen sicheren Kennzeichen, hat er sich als lebendig dargestellt. Das ist deshalb komisch, weil wie viele Kennzeichen brauchst du, um zu wissen, dass jemand lebt? Eins. Ich bin ein Bergrettungsdienst, wie ich gesagt habe. Bei uns gibt es die großen Wände, die Dachstein-Südwände. Die sind 1000 Meter hohe Wände. Und da gibt es einige Touren, sind relativ schwierige Touren und sehr bekannte Touren, einige. Und so die gute Kletterer klettern dann diese Routen. Aber einige bleiben halt stecken. Mag es sein, dass das Wetter schlecht wird oder sie werden müde oder was immer. Bleiben dann meistens auch an derselben Stelle hängen, das wissen wir schon ungefähr. Und nächsten Tag, meistens ist es zu spät, aber nächsten Tag fliegen wir mit dem Hubschrauber auf den Gipfel, bauen die Seilwinde auf, lassen uns runter zu dem Verletzten. Halbe Zeit sind sie tot, die halbe Zeit leben sie noch. Oft erfrieren sie über Nacht. Aber wisst ihr, wenn ich da hinkomme zu dem, das Erste, was ich mache, ich schaue, ob er noch lebt, weil ein bisschen reglos sind sowieso dann, auch wenn sie unterkühlt sind und so. Dann gehe ich hin und schubs und schaue. Und wenn der dann sagt, na, bin ich froh, dass du da bist. Was schließe ich daraus? Der lebt. Aber ich will ja sicher gehen. Dann zwicke ich ihn nochmal, lebt, ist das jetzt nur Vorwand oder lebst du wirklich? Dann sagt er, ja, ich lebe wirklich. Ja, ganz nah, nochmal. Ein Kennzeichen will ich noch, ob du lebst oder nicht. Ist ja Unsinn. Ein Kennzeichen, dass jemand lebt, wir wissen, dass er lebt. Und wisst ihr, was Jesus hier gesagt hat? Mit vielen sicheren Kennzeichen, nicht mit einem, hat er sich als lebendig dargestellt. Und wisst ihr warum? Weil es das ist, was wir am nötigsten brauchen. Wir müssen erkennen, dass er lebt. Nicht nur einmal auferstanden ist. Und ist interessant, wenn du die Martha und die Maria gefragt hättest vor der Totenauferstehung, was bedeutet es, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist, hätte dir Martha gesagt, das bedeutet, wenn er da gewesen wäre, hätte er was tun können. Und es bedeutet, einmal wenn er zurückkommt, dann kann er was tun. Wenn du die Martha nach der, und Jesus hatte dann den Lazarus auferweckt, er ist aus dem Grab herausgekommen, war schon 4 Tage drinnen, hat schon gestunken, sagt die Bibel. Hättest du die Martha nach der Auferstehung gefragt, Martha, was bedeutet es, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Hätte Martha gesagt, das bedeutet, dass wenn Jesus heute in dein Leben kommt und er dir sagt, steh auf, dann wirst du lebendig, auch wenn du schon gestunken hast. Ich habe eine gute Botschaft. Wenn dein Leben stinkt, gute Botschaft, Jesus ist zuständig dafür. Er gibt neues Leben. Wenn unser Leben nicht so ist, wie wir wissen, dass es vielleicht sein soll, habe ich gute Botschaft. Jesus lebt heute. Und das ist das Entscheidende, was wir erkennen müssen in unserem Leben mit Jesus. Und das ändert unser Leben tatsächlich. Seht ihr, viele Christen glauben, Christsein bedeutet, einmal in den Himmel zu kommen. Es stimmt, wenn du Jesus kennst, kommst du in den Himmel. Aber das ist nicht, worum es geht. Das ist unser Ziel. Aber es geht um das Leben mit Jesus, um die Gemeinschaft. Und ich sage es manchmal, und damit möchte ich schließen, vielleicht ein bisschen provokativ auch, sage ich manchmal zu Menschen, in den Himmel wollen ja alle kommen, im Prinzip. Aber wisst ihr, was Himmel bedeutet? Himmel bedeutet, für ewig in einer engen Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Wir lesen in Offenbarung 21, ich Ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde, sagt Jesus. Und wir werden gemeinsam zelten. Gott wird bei den Menschen sein, der Mensch wird bei Gott sein. Enge Gemeinschaft. Dazu, das ist der Himmel. Und ich sage manchmal zu Menschen, wenn du heute nicht mit Jesus leben möchtest in enger Gemeinschaft, warum willst du dann in den Himmel? Oder es noch stärker auszudrücken, wenn du kein Anliegen dafür hast, mit Jesus in der Gemeinschaft mit ihm zu leben, dann geh in die Hölle. Denn dort musst du nicht in der Gemeinschaft mit ihm leben. Seht ihr, Christsein, Himmel, bedeutet Gemeinschaft mit Jesus Christus. Darum ein abschließender Vers, Johannes Kapitel 17, Vers 3. Da definiert Jesus ewiges Leben. Wenn du mich vor Jahren gefragt hättest, was ist ewiges Leben, hätte ich dir gesagt, Himmel. Lange, lange, ewig, Milliarden Jahre leben. Aber Jesus definiert ewiges Leben anders. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben. Was ist es? Dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen oder persönlich kennen. Gott, den Vater kennen und Jesus Christus kennen. Das ist ewiges Leben, sagt Jesus. Nicht ein Ort, sondern eine Person, mit der wir in einer Beziehung leben. Und darum geht's im Christsein. Schließe noch mit Gebet, lieber Vater. Hab Dank, dass du uns geschaffen hast, ausschließlich zur Gemeinschaft mit dir. Und in dieser Gemeinschaft wollen wir lernen zu leben, uns an dir zu erfreuen, so wie du dich an uns erfreust. Weil du uns liebst, sehnst du dich nach uns. Und so wollen wir dir nachgeben, zu dir kommen, bei dir Geborgenheit finden, für jetzt und für ewig. Danke für dieses Geschenk der Gemeinschaft mit dir. Amen. Dann wünsche ich euch guten Appetit, gehen wir essen, gell?